Guten Abend. Lasst uns aufstehen zum Gebet und um den Segen für diese Bibelstunde beten. Ich lade euch wieder vom Herzen ein. Danke euch für jedes Gebet, das ihr sprecht, und bin froh, dass wir das Gebet haben. Amen. Jesus Christus, ich bin froh und wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der das Wort und dich genauso liebt und dass es uns eins macht, uns in diese Gemeinschaft bringt, Herr, unter den Segen bringt. Danke, Herr, dass dein guter Heiliger Geist in uns Wohnung genommen hat, uns diese Einheit geschaffen hat, uns diese Liebe gegeben hat, diesen Glauben und diese Freude an dir. Und mögest du Gnade schenken, Herr, dass diese Gnade und diese Freude, diese Liebe und dieser Glaube durch die heutige Bibelstunde zunehmen darf, dass es in unseren Herzen etwas bewirkt und dass es dazu beiträgt, dass es größer wird in unserem Herzen. Diese Gnade, diese Friede, diese Glaube, diese Freude an dir, das vermagst du zu schenken, Herr, in aller Abhängigkeit, in aller Demut, bitte ich das in deinem Namen. Amen. Dann lade ich euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Solange ihr aufschlägt, nehme ich euch in diese Bibelstunde kurz hinein mit ein paar Gedanken, die mich bewegen. In der letzten Zeit, in den letzten Wochen hat Gott Gnade geschenkt, dass ich so einige Dinge durch das Lesen von Büchern, durch das Lesen der Schrift, durch das Lesen der Verse, es mir zum Segen geworden ist. Und er hat mir so einige Aha-Erlebnisse geschenkt. Das sind so besondere Momente, in denen man merkt, Gott spricht direkt zu einem und das Wort, das man kennt, auf einmal wird es neu lebendig und kräftig und spricht direkt eine Situation und das verschafft einem Trost und Glaube und Zuversicht. Und es gab so einige so Momente. Und ich las und dachte, wow, das ist richtig gut und bejahe es im Herzen. Und dann lese ich weiter, weil ich gespannt bin, was alles noch Gutes kommt. Und dann kommt das Nächste und ich denke, auch das ist richtig und das entfacht in mir mein Glauben nochmal bestätigt und ich bin erfüllt davon und ich jage zum nächsten, zur nächsten Zeile, zur nächsten Seite, zum nächsten Vers, zum nächsten Kapitel, um mehr und mehr davon, von dieser Erkenntnis zu bekommen, die mir doch so gut tut. Kennt ihr das? Ja. So, und das war so eine Zeit und ich dann erscheint alles andere nicht mehr so wichtig und man hat auf alles andere dann nicht mehr so viel Lust und man kann es kaum abwarten, um einfach weiter da zu lesen und noch mehr von diesem Segen zu bekommen, von dieser Freude, von diesem Guten, was man, ich hoffe, ihr versteht, wovon ich rede. Das Problem dabei ist, und das ist mir begegnet und das hat mir echt zum Nachdenken gegeben, nach einer Weile habe ich mich gefragt, was war das nochmal, was ich da gelesen habe? Was ich noch vor kurzem noch als so gut gefunden habe, was mir noch so viel Trost gegeben hat. Ich wusste, es hat mir gut getan, aber ich wusste nicht mehr genau, was es war, das ich da gelesen habe. Kennt ihr das auch? Ja. Und das ist, der Punkt ist, weil man zu viel gute Erkenntnis, zu viel hintereinander hat. Wenn man von Erkenntnis zu Erkenntnis jagt, und selbst gute Erkenntnis und wichtige Erkenntnis, die einem gut tut, aber dann springt man von einer zum anderen, von einer zum anderen und dann ist man schon bei der nächsten und dann weiß man gar nicht, was war die erste eigentlich? Was war das erste, was mir so gut getan hat? Und in mir kam wieder der Wunsch, ich will das erste wieder haben, ich will es nicht so schnell verlieren, ich will es nicht vergessen. Denn Umstände und Eindrücke und Prüfungen und Versuchungen und Beschäftigungen und Sorgen und all das, wie eine Wolke drüber und man weiß, es war so gut, aber was, weiß man es nicht mehr so richtig. Und warum sage ich das? Ich habe in dieser Zeit wieder neu schätzen gelernt und verstanden gelernt, für mich erstmal, dass Wiederholung gut ist. Dass es wichtig ist, dass ich auch bestimmte Wahrheiten über bestimmte Wahrheiten und bestimmte Dinge, die Gott zu mir sagt und über bestimmte Dinge, die er zu mir redet und mich da erzieht und prägt und neuen Glauben schenkt, dass ich da nicht zu schnell wieder weiterrenne und denke, alles klar, hab's verstanden. Sobald ich es eingesehen habe und dann gesagt, alles klar, Lektion gelernt, Gott, wir können weiter. So, in einem Zug Klasse 1, 2, 3, 4 in ein paar Monaten durchlaufen und dann sagen, hab's verstanden. Sondern einfach, wo ich gemerkt habe, selbst über die Dinge, die ich verstanden habe und die ich gut fand und die mir auch in dem Moment gut getan haben, bedeutet noch lange nicht, dass sie in mir so fest sind, dass ich kurze Zeit später immer noch weiß, was das gut war. Und warum, und das war die Lektion für mich selbst. Es ist notwendig, dass ich bestimmte Dinge noch einmal durchgehe und noch einmal lese und noch mal vielleicht durcharbeite und mir noch aufschreibe und das durchbete und das durchlebe. Warum ich das euch sage, ist, ich habe zwei große Sorgen beim Verkündigen. Zwei Hauptsorgen. Das ist so, dass die mir am meisten Sorgen machen, will ich so sagen. Die erste große Sorge ist die, dass ich nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sein Wort predige. Das ist meine größte Sorge. Weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, wird sich Gott durch seinen Geist nicht dazustellen und es wird über die Köpfe hinweggehen und es wird nichts hervorbringen. Und mein Lohn ist dahin. Das heißt, das Werk ist verbrannt, ruckzuck. Bei der nächsten Prüfung, bei der nächsten Schwierigkeit der Gemeinde wird das keinen Unterschied machen, ob ich es gelehrt habe oder nicht. Aber auch allein die Verantwortung vor Gott, das ist wirklich die größte Sorge. Im Wissen um die Fehlbarkeit, im Wissen um die Schwachheit, im Wissen um meine Prägung, um meine Person, all das. Und dann das Gottes Wort. Jemand wird angerufen, es scheint wichtig zu sein. Und dann Gottes Wort zu haben und das der Gemeinde so gut wie es möglich weiterzugeben, ohne viel zu verschütten. Das ist meine größte Sorge. Aber die könnt ihr mir nicht abnehmen. Das zweite ist, meine zweite größte Sorge ist, die Gemeinde irgendwo mal zu langweilen. Und das ist, die kriege ich irgendwie nicht weg. Gerade wenn man über Jahre hinweg lehrt und kontinuierlich lehrt, komme ich immer wieder an einen Punkt und denke ich, ich werde wieder das Gleiche sagen. Ihr unter anderem wisst das. Einigen habe ich es schon so gesagt. Und dann kommt in mir wirklich so die Angst, ja, du langweilst irgendwann mal die Gemeinde. Und nicht, dass ich um meinetwillen da Sorgen mache, dass ich, oh, der Wille langweilt uns nie, sondern ich habe Angst, dass das Wort Gottes irgendwann mal für euch langweilig wird. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es darf nicht langweilig werden. Das ist Gottes Wort. Und wenn ich dazu beitrage, dass sie sagen, es lohnt sich nicht mehr in die Bibelstunde zu gehen, es lohnt sich nicht mehr in die Predigt zu gehen, ist langweilig, dann dieses Versagen ist groß in mir. Diese beiden Dinge. Und darum denke ich, oh, schnell weitergehen. Innerlich würde ich gern von einer Erkenntnis, von einem Vers hüpfen und euch eine herrliche Wahrheit nach der anderen sagen und schnell durchgehen. Aus eigener Erfahrung, aus eigenem Empfinden weiß ich aber, dass es nicht richtig wäre. Dass es nicht gut wäre, auch für euch nicht gut wäre. Auch wenn ihr sagt, Willi, das wissen wir. Ihr saßt da, habt zugehört, ich gehe mal im besten Fall aus. Habt gesagt, oh, das ist gut, das hat euch geholfen. Ihr habt es verstanden. Und dieses Verstanden heißt noch lange nicht, dass es in uns Wurzel gefasst hat, dass es Frucht bringt. Das bedeutet noch lange nicht. Und ich glaube, dass wir nicht zu schnell von Erkenntnis zu Erkenntnis hüpfen sollen und so fast schon süchtig nach Erkenntnis sind, dass wir eine gerade bekommen haben und denken, ah wunderbar, stellen wir sie in unseren Erkenntnisschrank und dann sofort die nächsten, nach der nächsten haschen, weil das uns in gewisser Weise eine Befriedigung gibt, eine geistliche Befriedigung, etwas wieder Neues erkannt zu haben. Sondern das Entscheidende ist nicht, wie viel Erkenntnis wir in unserem geistlichen Souvenirschrank haben. Das Entscheidende ist, ob wir das, was Gott uns gezeigt hat, in unserem Leben, ob es Frucht bringt. Und das ist das Entscheidende. Nicht die Größe an Erkenntnis, sondern die Größe an unseren guten Werken ist entscheidend, die aus der Erkenntnis hervorwachsen soll. Das heißt, erst dann, wenn wir eine Erkenntnis verstanden haben, und verstanden haben wir sie erst dann, wenn wir sie in unserem Leben wirklich praktisch auch anwenden, dann sind wir eigentlich in der Lage, erst die nächste zu bekommen. Und ich glaube, dass Gott mit uns bestimmte Erkenntnisse uns gibt und auch wenn wir gerne weiter eilen, er uns nicht mehr gibt und wir denken, oh Herr, wieso offenbarst du dich nicht? Wieso bekomme ich nicht noch mehr und ich habe doch so viele Fragen? Weil er uns sagt, das müssen wir erst wirklich lernen. Das müssen wir erst einmal durchbuchstabieren. Das muss Frucht in deinem Leben bringen. Und er dreht bestimmte Schleifen. Das sind so wiederholende Dinge in unserem Leben, die Gott immer wieder zulässt. und uns in Prüfungen und in Versuchungen schickt, um uns dann zu prüfen und zu zeigen, ob das, was wir vor kurzem noch begeistert angenommen haben und gut für gut gefunden haben, ob das in unserem Leben wirklich aber auch eine Rolle spielt, ob das wir das umsetzen, ob das mein Leben und dein Leben bestimmt. Und bis das in gewisser Weise, bis das einigermaßen so Wurzel geschlagen hat, wird Gott immer wieder diese Runde drehen. Das ist meine Erfahrung. Das ist, was ich persönlich erlebe, und ich sehe das in der Schrift. Wir können das nachlesen an zahlreichen Stellen. Das Volk Israel, wie viele Schleifen sie drehen mussten, um bestimmte Wahrheiten zu lernen, weil sie sie nicht gelernt haben, mussten sie noch einen Kreis drehen. Gott lässt uns immer wieder bestimmte Lektionen neu lernen und erlernen, bis sie wirklich bei uns sitzen, bis es fruchtet sozusagen. Einer meiner Lieblingsprediger, wenn ich das so sage, klingt das ein bisschen falsch, aber ich schätze ihn sehr, das ist Dr. Martin Lloyd-Jones, ein großer Prediger gewesen. Und er hat über dieses Phänomen der Wiederholung gesprochen und erzählte, ich weiß nicht, ob er von sich selbst redete oder von einem anderen Prediger, aber er sagte, es kam ein Bruder oder eine Schwester, ein Gläubiger zu dem Prediger und sagte, sie predigen gut, aber sie wiederholen sich ständig. Und hat sich da beschwert, dass er permanent sich wiederholt. Und dieser Mann war wohl sehr weise, von daher, darum gehe ich davon aus, dass er vielleicht das Selbste war. Aber der war so weise, und dann hat er sich nicht verteidigt, nur ihm eine Frage gestellt. Und hat ihn gefragt, lebst du das, was ich permanent wiederhole? Setzt du es in deinem Leben um, was ich permanent sage? Und dann stand dieser Bruder oder diese Schwester da, dieses Kind Gottes, und musste ehrlich zugeben, nee. Und dann sagte, dann würde ich so lange weiter mit das wiederholen, bis du das tust. Wenn du das tust, dann höre ich auf, mich zu wiederholen. Dieses Prinzip, und ich glaube, darum geht es, dass wir bestimmte Wahrheiten immer wieder durchgehen müssen, damit sie in uns wirklich verwurzelt sind. Und ich kann mir vorstellen, dass in bestimmten Unterrichtsstunden, wir haben Lehrer hier, die an unseren Schulen unterrichten, dass Schüler bestimmte Wahrheiten dann oder Inhalte verstanden haben, aber sie müssen durch, sie müssen Wiederholungen, dann Tests schreiben, Hausaufgaben und das wiederholen, bis das wirklich sitzt. Und woher weiß man es dann, ob sie es gelernt haben? Man schreibt einen Test. Und je nachdem, wie man gelernt hat und sein Kurzzeitgedächtnis, dann bleibt es wenigstens 2 Wochen da und dann war es wieder weg. Aber letztendlich, oder wer wirklich das verstanden hat und zeigt dann der Test und dann zeigt es dann deinen Beruf und dann zeigt es dann das Leben, oder? Bei dem es wirklich dann Fuß gefasst hat. Und ich bin mir sicher, dass im Petrusbrief von den mancherlei Versuchungen und Prüfungen, von denen die Rede ist, von denen es nötig ist, dass wir in mancherlei Versuchungen und Prüfungen geraten, die deswegen immer wiederkehren in unserem Leben, weil wir bestimmte Wahrheiten zwar für gut befinden und für richtig befinden, aber sie in unserem Leben keine Konsequenz hat. Das heißt, wir entscheiden uns nicht danach zu leben. Wir finden sie gut, aber wenn es in der Praxis darauf ankommt, dann zweifeln sie, ob sie wirklich so gut sind oder ob das wirklich so richtig ist, was wir glauben. Ich möchte ein Beispiel von mir, ein Zeugnis geben. Ich habe vor kurzem, müssen wir Steuererklärung machen. Und ich musste sie machen, und wegen der Selbstständigkeit hin und her kam dann die Rechnung sozusagen, und dann muss ich eine Menge nachzahlen. So. Dem Staat, dem Kaiser, was des Kaisers ist. Oh, das hat mir echt schlaflose Nächte in gewisser Weise, also viel Nerven. Dann wird das reichen hin und her, das hat mir große Sorgen gemacht. Also diese große Summe und wie wird das bei all dem so. Und ich habe gemerkt, wie sehr mich das belastet hat und wie sehr mir das Sorgen gemacht hat und wie ich mich da schier verrückt gemacht habe. So, mein Steuerberater weiß, wie ich mich da verrückt gemacht habe. Aber der Punkt ist der, dann hat Gott mich in eine Schule geführt und durch diese Zeit der vielen Aha-Erlebnisse mir genauso gesagt, dass seine Bank einfach sicherer ist als jede andere und dass sein Geld nie ausgeht. Und mir einfach dieses Vertrauen, oder wie gesagt, vertrau mir, ich werde für dich sorgen. Durch viele Dinge hat er mir dies gezeigt, und das hat mir so eine tiefe Ruhe gebracht. Und so ein Vertrauen und so eine, ich kam wirklich zur Ruhe, und diese Erkenntnis war für mich einer der Aha-Erlebnisse. Gott wird für mich sorgen. spielt keine Rolle. Boah, ich kam zur Ruhe innerlich. Und das war, ist okay, der wird für alles sorgen. Und ich habe es angenommen. Dann kam ich nach Hause. Das war im Urlaub. Da kam ich zur Ruhe. Und mit diesem kam ich nach Hause und da war ein Brief vom Finanzamt. Und die nächste Nachzahlung steht sozusagen an. Und ich dachte, okay. Und ich merkte sofort, wie in mir wieder Sorgen anfangen hochzusteigen. Und dann merke ich, aber was hast du gelernt? Und jetzt war es für mich so, jetzt merke ich, er schickt mich mir genau das Gleiche wieder hin und sagt, okay, jetzt will ich sehen, ob du das wirklich verstanden hast oder nicht. Vertraust du mir oder nicht? Und ich musste angesichts dessen, was ich gelernt habe, jetzt stehe ich da und jetzt muss es praktisch in meinem Leben angewandt werden. Vertraue ich ihm oder nicht? Und ich habe mich entschieden, ihm zu vertrauen. Mich nicht zu zersorgen, mir nicht tausend Gedanken darüber zu machen, es ihm abzugeben. Und dann bin ich hin und haben das erledigt, was man erledigen musste. Das hat eine langwierige Geschichte. Gesundheit. Und ich merkte, also vor kurzem, das hätte mich so zermürbt. Aber da durfte ich das, ich musste es lernen. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal. Weil das lernt man jetzt nicht bei der ersten Prüfung, besteht, alles klar, und jetzt, sondern das wird Gott immer wieder geben, in gesunden Abständen, um zu zeigen, ist es wirklich bei dir in deinem Leben Wirklichkeit geworden? Dieser Glaube, ist er wirklich echt? Vertraust du mir wirklich? Und das ist eine Lebensschule, die Gott immer mit uns geht. Und bestimmte Wahrheiten, was ich damit sagen will, die man erkannt hat, die müssen und werden immer wieder erprobt werden. Von Gott immer wieder erprobt werden. Und eine Sache möchte ich euch sagen, je größer die Erkenntnis, je größer die Wahrheit, umso größer die Prüfung danach. So, das fordert heraus. Das heißt, wenn wir etwas Großartiges von Gott bekommen, in der Erkenntnis seiner selbst, dann wird das auch auf die Probe gestellt, auf die Probe gestellt werden. Und es kann sein, dass die Probe nicht gerade klein dann ausfällt. In dem Maße der Erkenntnis, in dem Maße die Prüfung. So, ist dann am Anfang ist ein kleiner Test, dann ist eine Klassenarbeit, dann ist eine Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung. Also, was ich damit sagen will, ist, bestimmte Wahrheiten müssen immer wieder, man muss sich mit denen immer wieder beschäftigen, die müssen immer wieder erprobt werden, bis sie wirklich in unserem Leben fruchten. Fruchten. Puh, lange Einleitung. Darum so langsam im Petrusbrief. Darum so langsam im Petrusbrief und darum bestimmte Wahrheiten immer wieder neu, immer wieder sagen, immer wieder anschauen und Stück für Stück. Und dieses Zeugnis kann ich euch geben und das hat nichts mit mir zu tun, aber eben mit dieser Art und Weise, wo ich Geschwistern aus der Gemeinde und die zu Bibelstunden kommen, einfach begegne in ihrem Leben, in ihrem Zeugnis geben, in den Gesprächen, ich einfach merke, wie bestimmte Dinge einfach sitzen. Und nicht, weil man sie einmal erwähnt hat und sagt, alles gut, sondern weil sie das über Jahre schon. Und sie merken es nicht einmal und dann höre ich und dann denke ich, ah, Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. So, da passiert was und das bleibt und das hinterlässt Spuren. Und das passiert einfach in der Häufigkeit. So, von daher noch einmal Verse 10 bis 12. 1. Petrus, Kapitel 1. Ich sage euch das zur Ermutigung. Ich sage es zur Ermutigung, dass wir auch die Versuchungen in den Prüfungen als das annehmen und ansehen, als zum Guten, damit wir im Glauben fest werden, damit wir Frucht bringen. Also 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12 noch einmal heute. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Was haben wir bisher gelernt? Was ist lohnenswert zu wiederholen? Und was muss sitzen? Wir haben uns mit dem Inhalt der Offenbarung beschäftigt, der Inhalt der Offenbarung der Propheten, das uns Gott offenbart hat, durch sie offenbart hat. Der Inhalt der Botschaft der Propheten des Alten Testaments, ist die Rettung aus Gnade. Und diese Wahrheit werde ich nicht müde zu wiederholen. Es ist die Botschaft des Alten Testaments, ist die Rettung der Menschheit allein aus Gnade. Das ist die Botschaft der Propheten gewesen. Zumindest, und ich glaube das voll, und das Zeugnis des Alten Testaments gibt mir da eben genug Grundlage dafür, das zu glauben, dass es so wahr ist. Also, der Inhalt der Botschaft der Propheten des Alten Testaments ist Rettung allein aus Glauben, allein aus Gnade, aus Glauben. Diese Rettung, jetzt kommt's, diese Rettung geschieht durch das Leiden und die Herrlichkeiten des Christus. Auch das ist die Botschaft. Also Rettung allein aus Gnade. Wie kann diese Rettung aus Gnade geschehen? Allein durch das Leiden und die Herrlichkeit, das heißt Auferstehung, Himmelfahrt, Sitzen zu Rechten Gottes und Regieren. Durch diese Herrlichkeiten, durch Christus, ist das möglich. Das haben die Propheten verkündigt. Das war ihre Botschaft. Eigentlich nichts anderes, als was wir glauben, richtig? So, das war die Botschaft. Wie wurde es ihnen offenbart? Wir kommen zu dem Weg der Offenbarung. Auf welche Art und Weise und wie konnten sie zu dieser Erkenntnis kommen? Wie konnten sie von diesen Dingen, von diesem Geheimnis, wie konnten sie es wissen zu der Zeit des Alten Testaments, unter dem Alten Bund? Wie konnten sie das wissen? Petrus schreibt und sagt, durch den Geist. Es wurde ihnen offenbart, es wurde ihnen offengelegt, zur Erkenntnis gegeben durch den Heiligen Geist. Der Weg ist Inspiration, der Weg ist Offenbarung durch den Heiligen Geist. Das Herrliche dabei ist, das Unglaubliche und Besondere dabei ist, dieser Heilige Geist ist nicht weniger als Christi Geist. Ja? Das haben wir alles miteinander in gewisser Weise angeschaut, ob genug, weiß ich nicht, aber Petrus sagt, der Geist Christi, der in ihnen war, hat darauf ihnen das offenbart, hat hingedeutet und es die Weisung gegeben. Der Geist Christi, der in ihnen war. Was bedeutet der Geist Christi? Zu einem bedeutet der Geist Christi, es ist sein Geist, es ist der Geist von Christus. Und wenn wir das so lesen und Glauben annehmen, dann bedeutet es, dass Jesus selbst in den Propheten des Alten Testaments war. Das ist gewaltig, oder? Das heißt, Jesus selbst war in den Propheten zu der Zeit des Alten Testaments und wirkte durch sie in dieser Zeit. Er redete durch die Propheten. Wie? Durch seinen Geist. Er war in ihnen. Wir werden zu dieser ganz, ganz schwierigen Stelle kommen. Vor, ich glaube, 2-3 Jahren, da saßen wir unten bei der Gemeindebibelschule, dann sprach ich über diese schwierige Stelle, aber wir werden im Rahmen der Bibelstunde noch einmal drüber gehen. Das ist diese schwierige Stelle, wo Petrus darüber spricht, dass Jesus im Totenreich war und den Geistern, die im Gefängnis sind, gepredigt hat. Und so ist die ganze Frage, gibt es sozusagen eine Höllenfahrt? Glauben wir auch eine Höllenfahrt? Himmelfahrt ja, aber gibt es auch eine Höllenfahrt Jesu? Und wir haben das in vielfältiger Weise als Bekenntnisse da und so weiter. Lehrt Petrus, Jesus war in der Hölle und predigte den Engeln oder wem auch immer. Wie gesagt, diese schwierige Stelle werden wir miteinander einschauen. Ich will euch nur auf etwas hinweisen. Schaut mal in 1. Petrus Kapitel 3. Das ist in dem ganzen Kontext von Petrus ist nicht unwichtig, dass wir das hier verstehen, um auch diese schwierige Stelle später gut und richtig deuten zu können. Schaut mal in Kapitel 3. Lesen wir ab Vers 17. Heißt es, denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, die in in die wenigen, das sind noch 8 Seelen und so weiter. Hier, was Petrus sagt, er ist zwar getötet nach dem Geist, aber lebendig nach dem Fleisch, aber lebendig nach dem Geist. Und dann kommt der Sprung, in diesem, in welchem, in dem Geist Christi, in seinem Geist, hat er gepredigt. Ich will schon mal ein bisschen eine Schleife schlagen. Er hat in den Tagen Noahs denjenigen, die jetzt im Gefängnis sind, hat er damals schon gepredigt. Hat Jesus damals schon gepredigt. Durch Noah, den Prediger, den Propheten. Geist Christi war in Noah. Und durch allein das Bauen der Arche hat Christus durch Noah, durch seinen Geist, der damaligen Menschen, die ungehorsam gewesen sind und jetzt im Gefängnis sind, hat er gepredigt. Durch den Geist. Das ist, was Petrus sagt. Das ist die Stelle oder der Bezug, wo er sagt, der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Also ich will es einfach nochmal so groß machen, wie ich es nur kann. Wenn man überlegt, Christus selbst, bevor er Mensch geworden ist, kam auf diese Welt im Geist in die Propheten und hat ihnen gesagt, er wird Mensch. Versteht ihr das? Er lehrte sie, er durch seinen Geist, all die Dinge, die auf ihn kommen sollten, was alles geschehen wird. Also diesen Aspekt möchte ich einfach betonen, wenn es heißt der Geist Christi, das heißt dem Christus gehörender Geist. Es ist sein Geist. In ähnlicher Weise sagt Jesus, es ist gut, wenn ich zum Vater gehe. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Und dann, was sagt er dann? Ich werde wieder zu euch kommen. Ja, ist dann Jesus wieder gekommen? Ich sende euch meinen Geist. Ich werde wieder zu euch kommen. Der Geist Christi kam und wohnte und nahm Wohnung in den Propheten, in den Aposteln, und so war Christus selbst in ihnen und bei ihnen, der Beistand. In dieser Weise war Christus in den Propheten des Alten Testaments. Das ist erstaunlich. Für mich ist es erstaunlich. Aber das führt uns zu dem nächsten Rückschluss oder zu der nächsten logischen Konsequenz. Wenn es der Geist Christi war, der in ihnen war und all diese Dinge offenbarte, um was geht's dann? Es ist der Geist Christi, das heißt der Geist, der auf Christus hin alles deutet. Das, was offenbart worden ist, ist somit Christus, weil es sein Geist war. Ich werde euch gleich ein paar Stellen noch als Erinnerung euch vorlesen. Jetzt weiß ich, welche Stellen ich euch noch vorlesen wollte und es nicht tat. Zurückrudern ist jetzt blöd, gell? Ich habe 2 gute Stellen gefunden für mich selbst, wo Petrus selbst sagt, dass es ihn nicht verdrisst, immer wieder Sachen zu wiederholen. Und die Stelle kennt ihr, das ist 2. Petrus Kapitel 1 oder 2, wo er sagt, es ist gut und ich werde, solange ich noch lebe in diesem Zelt, ich werde mich wiederholen, damit, wenn ich nicht mehr da bin, diese Dinge echt festsitzen. Das ist so. Und dann sagt Paulus im Philipperbrief genau das Gleiche. Philipper 3, Kapitel 3, Vers 1, glaube ich. Das waren so meine Verse, die mich da ermutigt haben. Aber so, das ist genug. Also der Geist Christi, der in ihnen war, es ist sein Geist und es ist zugleich der christuszentrische Geist. Das heißt, alles, was dieser Geist hat, tut, und das Anliegen und das Wirken in all der Fülle, was der Geist hat, das hat Christus zum Ziel. Da steht Christus im Zentrum. Das heißt, sein Anliegen, seine Offenbarung, seine Weissagung ist Christus. Und wenn der Geist, der sie in die Propheten inspirierte, der Geist Christi war, dann was ist die Botschaft dessen, was sie geschrieben haben? Christus. Somit ist das Alte Testament durch den Christi Geist geschrieben und inspiriert. Und somit hat es nur eine Botschaft. Das ist Christus. Und alle, die das nicht mögen und nicht glauben wollen, dass das Alte Testament Christus predigt, die kommen hier an einen Punkt, wo sie die ganze Inspiration in Frage stellen müssen. Man kann nicht die Inspirationsfrage annehmen und sagen, ja, das ist Gottes Wort, der Geist hat inspiriert, und leugnen, dass dieser Geist aber Christus verkündigt. Und er, genau das, ich werde gleich euch von unserem Petrusbrief Text zeigen, dass ich werde gleich nochmal kurz werde ich darauf zurückkommen. Das heißt Folgendes: Der Geist Christi hat in den Propheten des Alten Testaments Christus verheißen. Das, was er ihnen offenbart hatte, war zu sagen, Christus wird kommen. Er wird leiden. Und es werden herrliche Dinge danach passieren. Und das hat er ihnen offenbart. Weit mehr auch noch, dazu kommen wir gleich. Aber das ist die Botschaft. Es gibt eine Rettung, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, diese Rettung wird aus Gnade sein. Und dann hat er gesagt, diese Rettung wird durch Jesus Christus sein. Damit diese Rettung stattfinden kann und aus Gnade wird er für dich und für mich leiden und wird auferstehen und in Herrlichkeit eingehen. Das hat er ihnen gesagt. Und sie saßen da und konnten es hier nicht glauben von dieser Herrlichkeit, von dem Licht, was sie empfangen haben. Der Geist, der Christi Geist hat diese Dinge vorausgesagt. Er hat ihnen diese Weisung gegeben, diese Weissagung gegeben, ihn vorzubereiten. Sein ganzer Dienst war im Alten Testament das Kommen Jesu und somit das Werk der Errettung vorzubereiten. Das war die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das Werk vorbereiten, bevor es geschieht. So viel Zeit, so viel an Werk wurde getan, um das vorzubereiten. Vom Umfang nochmal. So viel Vorbereitung und dann Erfüllung. So viel war es notwendig und schien Gott es für notwendig, um sein Kommen des Sohnes vorzubereiten. Um euch ein Gespür dafür zu geben, wie diese Vorbereitung und wie dieser Geist wirkte, möchte ich euch eine Stelle vorlesen. Überraschenderweise nicht im Alten Testament, aber in Lukas Kapitel 1. Schlagt mir auf. Ich fand sie heute herrlich, als ich sie nochmal las. Nur nebenbei, kein anderes Evangelium beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes so intensiv wie das Lukas-Evangelium. Danach kommt Johannes-Evangelium. Aber Lukas-Evangelium, gerade Lukas, der dann später die Apostelgeschichte geschrieben hat und dann vom Kommen des Heiligen Geistes berichtet, der bei ihm ist das ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und es beginnt mit der Geburt Johannes des Täufers und wie er voll des Heiligen Geistes war und wie Maria vom Heiligen Geist erfüllt wird, ihre Tante vom Heiligen Geist erfüllt wird und so weiter. Christus, also da ist voll diese Fülle und das Wirken des Heiligen Geistes und somit auch Zacharias. Schaut mal Kapitel 1 ab Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, also der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist herrlich. Das heißt, die Erfüllung, das war vor Pfingsten, gell? Der wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann schaut man, was passierte, was tat er sofort? Er weissagte. Er tut jetzt den Dienst eines Propheten. Und das hier geschieht etwas in dem Sinne des Dienstes des alttestamentlichen Propheten, nämlich durch den Heiligen Geist in der Fülle, in dem Wirken des Heiligen Geistes in ihm, auf Christus hin zu verkündigen und zu verheißen, was geschehen wird. Und achtet mal, was der Geist ihm befiehlt, im positiven Sinne, zu verheißen, was der Geist in ihm bewirkt, zu weissagen. Was weissagt er eigentlich? Und dann bekommen wir ein Gespür, eine Zusammenfassung der Botschaft des Alten Testaments, der alttestamentlichen Propheten. Ich lese ab Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Was hat er gemacht? Erlösung geschaffen. Das ist die Botschaft. Er hat es angesehen und er will es erlösen, retten. Das ist die Botschaft und das Wort taucht jetzt permanent auf. Schaut mal, Vers 69. Er hat uns ein Horn, das heißt ein Herrscher, ein Horn des Heils aufgerichtet. Einen König, einen Herrscher der Rettung aufgerichtet. Im Hause Davids, seines Knechtes. Das heißt, wir wissen, woher er kommt, aus welchem Geschlecht dieser Retter kommt, der Erlöser kommt. Vers 70. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her. Das ist das Zeugnis. So wie er geredet, das sagt Zacharias ebenfalls. Diese Erlösung, diese Rettung durch den einen aus dem Stamme Nachkommenschaft Davids, aus dem Christus. Das haben die Propheten auch geredet. Das bezeugt der Geist durch Zacharias auch. Also es gibt weit mehr Stellen als nur in die Apostelgeschichte. Und so. Es ist herrlich. Zacharias gibt dieses Zeugnis, dass die Propheten ebenfalls von dieser Erlösung gesprochen haben. Vers 71, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er mit Abraham, unserem Vater, geschworen hat, das uns, und uns zu geben. Barmherzigkeit, Rettung, Barmherzigkeit, ein Bund mit Abraham. Und was ist dieser Bund? Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Das verheißt, das voll des Geistes verheißt, prophezeit das Zacharias hier. Also, dann Vers 74. Dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht, ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm all unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst von dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Und dann sagte Johannes, mein Sohn, du wirst auch ein Prophet werden. Und du wirst den Herrn, das Kommen des Herrn. Überlegt mal, Gott wird kommen und du wirst deinen Weg vorbereiten. Hoho. Gut, dass er klein war. Und da lag wahrscheinlich, Mann, was für eine Aufgabe. Und was ist dieser Dienst? Was war die Aufgabe? Vers 77. Um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Was ist, um zu zeigen, auf welchem Weg Gott Sünden vergeben wird. Um Erkenntnis, um diese Erkenntnis ihnen zu geben, das Verständnis der Rettung aus Gnade, aus Glauben ihnen zu geben. Johannes, du wirst das vorbereiten. Dieses Werk wirst du tun. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Vers 78. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Wenn ich das lese, kriege ich Gänsehaut. Sagt Johannes, du wirst vorgehen und das, was Gott tun wird, er wird kommen und Erlösung schaffen. Er wird uns besuchen. Gott wird uns besuchen. Und damit es gut wird, musst du es vorbereiten. Wahnsinn, gell? Aber merkt ihr, das ist der Geist, prophezeit, er weissagt über Christus und was? Ist die Rede, seine Nachkommenschaft, wer er ist, woher er kommt, was er tun wird. Retten, erlösen, Barmherzigkeit, Gnade, Bund, all diese Dinge. In einer kurzen Weisung steckt alles drin. In herrlicher, herrlicher Weise. In dieser Weise war der Geist Christi in den Propheten und verkündigte ihnen das schon voraus. Genau das voraus. Diese Voraussage, das war sehr, sehr, sehr kurz davor. Da hat es nicht mehr lang gedauert und der Herr kam und hat die Erde besucht. Der gleiche Geist, der in den Propheten des Alten Testaments diese herrliche Wahrheit offenbarte, es ist der gleiche Geist, der im Neuen Testament diese Wahrheit bestätigt, der bezeugt und bestätigt und sagt, das ist der Christus, das ist der Messias, jetzt ist die Zeit da, jetzt ist die Erlösung, das ist der Weg der Rettung. Der Dienst des Heiligen Geistes ist, um zu zeigen, als Gott vom Himmel herabkam und die Welt besuchte, die Aufgabe des Heiligen Geistes war, von Anfang an zu sagen, das ist er. Und er stellte sich mit seiner aller Kraft und Macht dazu und bezeugte durch mancherlei Zeichen und Wunder und Geistausgießungen und bestätigte, das ist er. Das war seine Aufgabe, zu bestätigen, jetzt, er ist es. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Ich tue das mit dem Finger Gottes. Durch den Geist Gottes treibe ich die Dämonen aus. Der Geist stellt sich zum Dienst Jesu und der Geist hat ein Ziel zu sagen, hört auf ihn, schaut auf ihn, glaubt ihm, kommt zu ihm. Nicht, komm zu mir, hört auf mich. Und er führt ihn zu Christus, führt alle zu Christus. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, Jesus Christus zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihn zu bezeugen, ihn zu bestätigen, ihn zu verherrlichen. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Im Alten Testament verheißen, nach vorne hin arbeiten. im Neuen Testament zu bestätigen und rückwirkend zu atmen und sagen, das ist er, glaub, das ist er. Er war da. Um euch ein paar Bibelstellen zu erinnern, Johannesevangelium, ab Kapitel 14, 1, 2, 3 Stellen nur als Erinnerung. Jesus spricht da und verheißt die Gabe des Geistes. Ich lese ab Vers 16 zum Beispiel, Kapitel 14, ab Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Jetzt ist das ist wichtig, wie jetzt hier der Heilige Geist genannt wird. Interessanterweise, hier heißt nicht der Geist Christi, sondern Geist der Wahrheit. Aber ich möchte eine Frage stellen, wer ist die Wahrheit? Nämlich im gleichen Kapitel hat Jesus in Vers 6 gesagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. So, ich bin die Wahrheit. Und das heißt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, dann wessen Geist kommt er? Der Geist Christi. Jetzt, warum aber wird der Geist der Wahrheit genannt? Das lesen wir gleich. Weil er alle in die Wahrheit leiten wird. Ich werde immer lauter, ja, ohne laut zu reden. Weil er alle in die Wahrheit leiten wird. In welche Wahrheit? Das ist in die Person Jesu Christi, in das Werk Jesu Christi. Er wird diese Wahrheit offenbaren. Darum heißt auch der Geist der Wahrheit. Und Jesus verheißt, er wird diese Gabe geben, den Geist der Wahrheit, er wird kommen, bei ihnen wohnen, nicht bei der Welt. Die Welt erkennt ihn nicht, aber sie. Und alle fragen sich, wie kann das alles sein und warum die Welt nicht und hier. Aber jetzt Vers 26, dann sagt Jesus noch einmal. Und er sagt, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Das heißt, der Geist kommt in meinem Namen, er kommt wegen mir. Es ist ein christuszentrischer Geist. Er wird ihn senden wegen mir. Er wird in meinem Namen kommen. Warum? In meinem Namen. Der wird euch alles lehren. Das heißt, in alle Wahrheit leiten. Und was ist das alles, was er lehren wird? Schaut mal. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird nicht von sich selbst reden, sondern von den meinen wird er nehmen und euch geben. Das ist christuszentrischer Geist. Das ist die Aufgabe und das Werk und ja, den Job vom Heiligen Geist. Ich bin davon überzeugt, wirklich, ich bin davon überzeugt, wenn wir die Fülle des Geistes in unserem Leben erfahren wollen, und ich hoffe, dass wir das wollen, wenn wir alle nach Epheserbrief die Ermahnung ernst nehmen, wo Paulus sagt, werdet voll des Heiligen Geistes. Und das ist kein Phänomen, das bestimmten Gemeinden oder Nationen sich für sich beanspruchen. Wenn wir diese Fülle des Geistes erleben wollen und somit die Freude, die unaussprechliche und die Kraft und die Liebe und Übermaß an Glauben, dann brauchen wir den Geist der Wahrheit in uns. Dann brauchen wir die Fülle des Geistes in unserem Leben. Liebe Geschwister, aber es gibt nur eine Möglichkeit, damit der Geist in uns diese Fülle bekommt. Wir müssen uns das gleiche anliegen und dem gleichen uns ausliefern wie er. Und das ist nämlich Christus verherrlichen. Ich bin davon fest überzeugt, in dem Maße, wie wir ein Verlangen haben durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Denken und Handeln, Christus zu verherrlichen, werden wir die Fülle des Geistes in unserem Leben erleben. Ich will das anders ausdrücken, wie ihr es wahrscheinlich schon mal gehört habt. In dem Maße, wie wir ihm gehorchen, werden wir die Fülle des Geistes erleben. Wenn ihr mich liebt, dann hält ihr meine Gebote. Und wenn ihr meine Gebote hält, dann werde ich kommen mit meinem Vater und bei euch Wohnung nehmen und euch mich selbst offenbaren. Ihr braucht gar nicht bitten. Ich werde mich selbst euch offenbaren. Das sagt er übrigens in Vers 21.
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. In dem Maße, wie wir Jesus lieben und ihm gehorsam sind in unserem Leben. Und was meine ich mit Gehorsam? Wenn ich sage, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben und durch mein Leben groß wirst. Mein Leben soll dazu dienen, damit du verherrlicht wirst. In allen Bereichen meines Lebens, in allen Bereichen meines Lebens. In persönlichen, wie in privaten, wie in öffentlichen. In meinen Hobbys, in meiner Ehe, in meiner Erziehung, in meinem Beruf, in meiner Partnerschaft, in meiner Krankheit, in meiner Stärke, in meinem Geld, in allem. In dem Maße, wie wir uns ihm ausliefern, in dem Maße können wir, und ich bin mir sicher, werden wir die Kraft des Geistes erleben, weil er hat ein Ziel. Und ich möchte euch bitten, das mit mir noch kurz aufzuschlagen, Kapitel 15. Vers 26. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, er wird immer jetzt so genannt, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang bei mir seid. Wenn der Geist kommt, wird er dieses Anliegen haben, Zeugnis von Jesus abzulegen. Aber auch ihr habt dieses Zeugnis von Jesus abzulegen. Und darum, als die Jünger dieses Zeugnis hatten und der Geist Gottes kam, wisst ihr, was dann passierte? Und dann heißt es, und der Geist erfüllte sie und sie legten in einer Weise ein Zeugnis ab, dass sie vorher nie imstande waren, es zu tun. Sie fürchteten sich nicht mehr vor den Hohepriestern. Sie fürchteten sich nicht mehr von den Menschen. Der Geist war mit ihnen. Und darum heißt das Apostelgeschichte 5, glaube ich, ist das. Stehen sie wieder vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte 5. Die haben gedroht, die haben sie wirklich bedroht. Mit dem Tod haben sie ausgepeitscht. Alles Mögliche. Und schaut mal, Apostelgeschichte 5 ab Vers 31. Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ans Holz hängt. Also mit dieser Freimütigkeit, ihr habt ihn umgebracht, sagen sie ihm. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und jetzt Vers 32. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und dann sofort kommt schon mal was. Und der Heilige Geist. Also wir tun das, was der Heilige Geist tut. Und darum haben sie diese Freimütigkeit, darum haben sie diese Kraft. Darum geschehen auch diese Dinge, die geschehen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Die stehen vor denen. Das ist das, was hier geschieht. In dem Maße, wie wir bereit sind, Christus zu gehorchen, das heißt, ihn zu verherrlichen mit unserem Leben, in dem Maße können wir auch mit seiner Kraft, mit dem Geist der Wahrheit, rechnen. Ich will es andersrum ausdrücken. Wenn wir nicht bereit sind, in der Wahrheit zu leben, brauchen wir den Geist der Wahrheit nicht zu erwarten. Wenn wir nicht bereit sind, in der Wahrheit zu wandeln, werden wir die Kraft des Geistes der Wahrheit nicht in unserem Leben erfahren. Wenn wir in Lüge leben, dämpfen wir den Heiligen Geist. Wir belügen den Heiligen Geist, wir löschen ihn aus. Keine Freude, keine unaussprechliche Freude, keine Kraft, keine Liebe, kein Glaube. Ein totes religiöses Getue. Wenn wir uns aber hingeben, und von der Lüge uns abwenden und in das Licht der Wahrheit hineinstellen und somit uns dem Heiligen Geist ausliefern, dann geschehen große Dinge. Und die Freude kehrt zurück und die Liebe kehrt zurück und der Glaube kehrt zurück und die Kraft kehrt zurück. Also, der Geist Christi, der in ihnen war, der gleiche Geist, dem Alten Testament auf Christus hinwies, ist der gleiche Geist, dem Neuen Testament das bestätigt, was im Alten Testament steht. Das ist eine Aufgabe.
das bestätigt, was im Alten Testament steht. Eine Sache, bevor die Bibelstunde ausgeht, zurück zu Petrus. Vers 12. Ah, noch nicht ganz. Ich muss noch eine Anmerkung zu Ende von Vers 11 euch geben. Also, Vers 11 nochmal, ja. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ich sage euch jetzt wiederum nichts, was ich schon vorher nicht gesagt habe, aber ich möchte euch einfach darauf hinweisen, dass hier besonders dieser Ausdruck kommt. Vorher bezeugte. Das war der Dienst des Heiligen Geistes. Er hat, bevor es geschah, vorher es bezeugt, dass es geschieht. Ich werde euch ein, zwei Stellen vorlesen und euch und mit diesen Stellen, mit diesem Trost euch nach Hause schicken. Für mich war das heute nochmal das Lesen. Ich habe es mir nochmal angestrichen, 1000 Ausrufezeichen dahinter gemacht. Für mich ist dieses Lesen von dieser Verheißung und dieser Treue Gottes, dass er zu seinem Wort steht, dass er, was er verheißen hat durch den Geist, er auch durch seinen Geist auch wirklich ausführt. Denn in Christus hat er mir das bewiesen, dass er es getan hat, dass er zu seinem Wort steht. Und wenn er das Größte, was eigentlich unmöglich war in Menschenverstand und Augen, es wirklich getan hat, weil er es verheißen hat, hat es getan, wie viel mehr kann alles andere in deinem und meinem Leben auch nicht vollbringen? Als mir diese Dimension deutlich wurde, das bedeutet, je besser wir Gott kennenlernen, verstehen, wie er zu seinen Verheißungen steht, mit welcher Kraft er dafür sorgt, dass sie sich erfüllen, umso mehr, und wir im Glauben es annehmen, die im Gehorsam sind, umso mehr werden wir Gott vertrauen. Und wir haben einen Gott, es gibt keinen wie ihn. Es gibt niemanden, der in dieser Weise etwas voraussagen kann und es wird ganz genauso eintreffen. Und damit du und ich diesen festen Glauben haben und diese feste Zuversicht auf unseren absolut souveränen, mächtigen, barmherzigen, gnädigen Gott, hat er durch den Geist so lange voraus es dir gesagt, was er in dir Gutes tun wird, damit du es ja glaubst, dass das dir... Ein paar Stellen noch für die 5 Minuten. In Jesaja, so unser Lieblingsprophet, der ganz, 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 ganz viel schauen durfte. Jesaja 42. So, Jesaja 42. Wir sind ja ab Jesaja 42 bei den Gottesknechtsliedern, das heißt bei der intensivsten Verheißung des einen Knechtes, der als Erlösung auf diese Welt kommen wird, als Lamm zu leiden und dann aufersteht. Es gibt ja 6 Gottesknechtslieder, manche meinen 5, also je nachdem. Auf jeden Fall wiederholt sich und gibt es herrliche Lieder über diesen Gottesknecht, über diesen Christus, nämlich über sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung und eben seine Herrlichkeit. Und in diesem Zusammenhang, als eben der Prophet das weissagt und darüber schreibt, schaut mal, was Gott ihm sagt, Vers 9. Vers 9. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Das ist Gottes Methode. Das ist Wahnsinn. Für mich unbegreiflich, dass Gott sich so drauf einlässt. Aber wisst ihr warum? Wegen dir und mir. Weil wir ihn sonst nicht glauben. Das ist eigentlich ein Zugeständnis. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit und der Gnade an dir und mir. Das Frühere trifft ein. Er hat schon Dinge vorausgesagt und sie sind eingetroffen. Und er sagt, und ich sage euch das Neues. Und das Neue ist, siehe, es sprost auf. Erkennt ihr es nicht? Und das ist der Spross aus der Wurzel Isais, aus dem Stamm Davids. Das ist das Neue, das ist der Christus, das ist der neue Bund. Und er sagt, Neues verkündige ich euch, das Evangelium, ich verkündige es euch. Ich lasse es euch vorher hören, bevor es eintrifft. Das ist die Art, wie Gott, das ist das Alte Testament, das ist die Botschaft der Propheten, das ist, was Jesaja alles dafür heißt. Schaut mal, Kapitel 45, Vers 21. Da ringt er und sagt, ringt er um das Volk und sagt, kehrt zu mir um, glaubt mir. Gibt es irgendjemanden wie mich? Kann irgendjemand retten? Können irgendwelche Götzen retten? Können sie euch retten? Diese Hölzer, die ihr beschneidet und als Götzen aufstellt. Und dann sagt der Vers 21, berichtet und bringt Beweise herbei. Ja, sollen sie sich miteinander beraten. Wer hat dies von alters her hören lassen? Schon längst es verkündigt. Nicht ich, der Herr? Bringt mir irgendjemanden, der, bevor er das getan hat, was er tun wollte, von alters her es schon verkündigt hat lassen. Warum lese ich das? Das, was Jesaja sagt, ist seine Aufgabe, vorher zu sagen, als Zeuge aufzustellen, damit, wenn es geschieht, damit es klar ist, was geschieht. Und das geht um das Erlösungswerk durch Jesus Christus. Nichts anderes hat Jesaja zu verkündigen. Gott verheißt es vorher und er sagt, bringt mir irgendeinen, der das tun kann. Zeigt mir irgendeinen, der das tun kann. Was für eine Macht muss derjenige haben, über tausende von Jahren Ereignisse vorzusagen und sie ganz genauso ausführen lassen. Ich sage so, bis zu den Silberlingen, Christus verkauft worden ist, bis die Details, ob sein Leib gebrochen wird oder nicht, über Zeitpunkt, über die Grabstelle, bis ins kleinste Detail. Wer hat sonst so eine Macht, so einen Ratschluss zu fassen und ihn genauso ausführen zu lassen, für dich und für mich? Was für ein mächtiger Gott kann das? Es gibt nur einen. Und darum Kapitel 46, Vers 9. Gedenkt des Früheren von der Zeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleicht mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Wenn ihr alles vergesst, was ich heute gesagt habe, dann behaltet das. Schreibt es euch auf. Lernt es auswendig. Macht eine schöne Karte daraus. Schreibt es auf ein Lesezeichen. Wer große Ohren hat, hinter die Ohren, an die Stirn, an die Hand. Ich bitte euch, nehmt das. Glaubt das. Denn das ist eine der größten Wahrheiten, die es gibt. Und je mehr wir das glauben und das erkennen, wer Gott ist und zu was er fähig ist, dann werden wir unsere kleinen Dinge ihm abgeben können und zur Ruhe kommen. Er sagt, bevor ich etwas tue, ich habe es euch gesagt und ich führe meinen Ratschluss aus. Das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung. Und wisst ihr was? Der gleiche Geist, der es hier ihnen sagt, der durch Jesaja das prophezeit, der gleiche Geist sorgt dafür, dass es geschieht. Es ist der gleiche Geist, der es verheißen hat und der gleiche Geist, der es erfüllen wird. Versteht ihr das? Es ist der gleiche Geist. Es ist der gleiche Gott. Es ist der gleiche Christus. Ich hoffe, dass es für euch genauso herrlich ist, diese Treue Gottes darin zu sehen, diese Gewissheit darin zu haben, diese Sicherheit darin zu haben. Er steht zu seinem Wort. Er steht zu seinem Wort. So, lasst uns im Sinne unserer Vorväter den Finger drauflegen und dieses in Anspruch nehmen und gegen jede Hoffnung auf Hoffnung hin. Das in Anspruch nehmen und sagen, Herr, du hast gesagt, du stehst selbst dazu. Du hast gesagt, du bist der einzige Gott, der das tun kann. Das würde ich gerne sehen. Ja, weil der Herr vermag es. Der Herr vermag es. Ich möchte beten. Danke für dieses Zeugnis deines Wortes, dass wir wirklich einen berechtigten Grund haben, eine lebendige Hoffnung in uns zu tragen. Eine Hoffnung auf das Erbe, das du uns verheißen hast. Eine Hoffnung auf unsere Rettung. Denn du stehst zu deinem Wort. Du bist treu. Du bist treu, Herr. An jedem neuen Tag, du bist treu, Herr. Auch wenn wir versagen, du bist treu, Herr. Ich preise dich darüber. Und du vermagst uns ans Ziel zu bringen. Denn was du verheißen hast, das erfüllst du. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, durch deinen Geist, Herr, wirke an unseren Herzen. Reinige und heilige uns, dass wir dir uns komplett ausliefern, Herr. Dass wir dir gehorsam sind und dass wir in der Wahrheit wandeln, damit du in Fülle bei uns wohnen kannst und damit wir ein Zeugnis sein können dieser herrlichen Botschaft. Herr, das ist kein Widerspruch für mich, Herr, sondern das ist die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz. Ich danke dir, dass der gleiche Geist, der in den Propheten des Alten Testament Wohnung genommen hat, in einem Jesaja, in einem Mose, in einem Hesekiel, in einem Daniel, dass der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der Wunder getan hat, der Tote auferweckt hat, der Kranke gesund gemacht hat, der Lahme gehend, Blinde sehend, der gleiche Geist in uns Wohnung genommen hat. O Herr, lass uns diese Wahrheit wirklich begreifen. Lass uns in dieser Wahrheit wandeln. Amen.